Chaos und Kekse, der Familux-Podcast.
Wir sind zurück in der Alpenrose, liebe Sonja.
Ja.
Und haben heute ein Paar zu Gast, nämlich Eileen und Patrick Heitzmann. Grüß euch.
Ja. Hallo.
Hallihallo. Ein Power-Couple, oder? Kann man so sagen bei euch zwei?
Wenn man es auf den Sport bezieht, dann würde ich sagen, ja.
Genau, ihr beide, man sieht es ja auch, seid sehr, sehr sportlich und habt dann auch das Hobby zum Beruf gemacht, oder?
Genau, also bei mir ist der Beruf jetzt schon ein bisschen her. Ich bin eigentlich Fitnesstrainerin und habe viele Jahre Kurse unterrichtet. Wir haben dann auch gemeinsam mal ein Studio gehabt in Hamburg oder zwei oder drei kleine Damenfitnessstudios und als Personal Trainer habe ich gearbeitet. Aber jetzt ist das Fitnessprogramm eigentlich nur noch für mich auf der privaten Ebene vorwiegend. Also ich liebe es immer noch zu unterrichten, aber aufgrund, dass der Patrick jetzt bei uns zu Hause ein richtig gutes Studio eingerichtet hat, sind wir fast immer nur dort zum Trainieren.
Ja, und bei mir ist es so, dass ich mit 16 angefangen habe, richtig ernsthaft zu trainieren. Davor so ein bisschen Liegestütze und so eine ganz komische Hantel mit Haifischleder. Es war eigentlich Plastik, aber so wurde es verkauft, mit so befüllbaren. Und ja, ich gucke jetzt auf 34 Jahre konsequentes Training zurück. Und da gab es auch wirklich kaum Pausen in dieser ganzen Zeit.
Und Pausen heißt dann für dich mal einen Tag Pause, oder?
Ja, das gibt's natürlich. Mhm. Das muss auch mal sein. Aber eben, dass ich mal einen Monat gar nichts mache, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das gibt's nicht.
Mhm. Kann ich nur bestätigen.
Ja. Und auf wie alt schätzt du mich so, Patrick?
Oh, ist das eine Fangfrage?
Ich habe gelesen, dass du ja das Jungbleiben beim Älterwerden
ja
irgendwie in den Griff bekommen hast, ja?
Also ich tippe dich jetzt mal auf 36, 37?
39.
Ah, nichts okay.
Gutes. Stark, gut gehalten. Stark.
Was waren damals so mit 16? Also waren es die Mädels oder?
Es war tatsächlich die Hauptmotivation. Ich habe keine wirklich schöne Jugend gehabt, keine schlimme, also das nicht, aber man sucht irgendwo dann seinen Weg und sucht nach Anerkennung, die ich dann von der Familie her jetzt nicht wirklich bekommen habe. Keine schlimme Familiengeschichte, das habe ich nicht. Aber das war eben so meine Hauptmotivation, mich so ein bisschen selber zu entdecken. Mhm. Das Ganze gepaart eben dann, dass ich mich katastrophal ernährt habe. Ich war nicht wirklich übergewichtig, aber ich war sehr häufig erkältet. Also ich hatte immer irgendwas. Magen-Darm-Geschichten, die Nase war dicht, ich war ausgenockt. Und dann habe ich angefangen mit dem Sport und wurde immer wieder durch diese Erkältungen ausgebremst. Mhm. Und ich habe da mal hinterfragt, woran liegt das? Ja, und dann kam ich eben auf meine damals katastrophale Ernährung, die mir niemand beigebracht hat, weil ich bin Baujahr 74. Das war in meiner Jugend überhaupt kein Thema. Da war Coca-Cola total cool und McDonald's natürlich auch. Und das hat mich jedes Mal zurückgeworfen. Und dann fing ich eben so ganz dezent mit 16 an, das Thema Ernährung für mich zu entdecken, zu hinterfragen. Jetzt muss man wissen, damals gab es weder YouTube noch Instagram noch einen Podcast. Mhm. Es gab ja nicht mal wirklich vernünftige Diätratgeber. Deswegen war das viel Trial and Error, aber letztendlich hat es funktioniert. Und ich erzähle das immer wieder gerne, die Geschichte, weil ich mich grob erinnern kann, seit meinem 20. Lebensjahr war ich nicht einen Tag so krank, dass ich mal den ganzen Tag im Bett liegen musste. Ich bin jetzt auch mit Eileen schon 23 Jahre zusammen und sie hat mich noch nie so richtig krank erlebt.
Genau, kann ich wieder nur bestätigen. Ja. Also das Gute ist bei uns, also ich habe es ab und zu mal, also natürlich kriege ich von den Kindern hier und da mal irgendein Virus ab.
Ja, ich nicht.
Aber man merkt dann schon,
das ist nicht zu Hause, ne?
Das Immunsystem ist echt bei uns beiden stärker als bei, ich sag jetzt mal so dem Durchschnitt.
Ja, das.
Mich haut es wirklich nur für einen Tag meistens um und dann bin ich wieder komplett fit. Und der Patrick hat auch wirklich, also so wie er sagt.
Na, toi, 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 hier ist ein Holztisch.
Ja, eben, genau.
Ja. Ja. Also man merkt das schon vom Lebensstil her, dass sich das unterscheidet.
Und vielleicht beim Lebensstil muss man auch sagen, weil viele denken ja, wir leben absolut gesund und Chips gibt's bei uns tatsächlich nicht, aber Schokolade, nein, das essen die Heizmänner und Frauen nicht. Das ist totaler Quatsch. Das ist diese klassische 80-20-Formel. Also gerade hier Alpenrose, wir genießen den Nachtisch, selbstverständlich. Aber es gibt eben so ein paar Tricks, die wir ja, mittlerweile unbewusst anwenden, wie zum Beispiel wir sparen typisch Kohlenhydrate in Form von Nudeln ein. Wir essen super wenig Reis, wenn überhaupt mal Kartoffeln. Wir essen ganz wenig Brot, Aline eigentlich gar kein Brot mehr. Da gibt's auch eine sehr interessante Geschichte zu, wie ich finde.
Mit dem Brot?
Ja, dass du eben irgendwann aufgehört hast, Nudeln und Brot zu essen. Aber kommen wir gleich zu.
Ja, ja, okay.
Und wir sagen ja, genau, immer, diese aus meiner Sicht nutzlosen Energiequellen, die Kohlenhydrate, die investieren wir dafür lieber in zum Beispiel leckeren Nachtisch, den wir uns immer wieder gönnen. Ja, oder gesüßte Getränke gibt's bei uns überhaupt nicht. Mhm. Also absolut gar nicht. Und das sind solche No-Gos, die aber jetzt keine Disziplin brauchen, weil das ist einfach weg. Das ist, als ob es nicht da wäre. Also es gibt nicht einmal, bei mir zumindest, den Moment, wo ich es vermissen würde. Und das ist auch das, wo ich versuche, meine Community immer wieder darauf hinzuweisen, man kriegt das nicht über eine Diät hin, über Konsequenz, also pure Konsequenz, Willenskraft, sondern da muss eine Gewohnheit draus werden. Und am Anfang braucht's, ja, da braucht's ein bisschen mehr Schweinehundetraining, aber irgendwann ist das so völlig normal. Und da sagt jemand, der sich ja früher nur von Nudeln, von Cola, von Zentis Nusbli, bei uns gab es kein Nutella, es war Zentis Nusbli, ist wahrscheinlich auch relativ bekannt, oder eben generell Süßigkeiten. Und das würde überhaupt nicht mehr funktionieren. Also ich könnte mich keine 2-3 Tage nur noch von dem ernähren, wo ich früher mich jahrelang ernährt habe. Und das ist dann die Gewohnheit irgendwann.
Ich fand es spannend, wie du sagtest, damals, als du halt noch in der Jugend warst, noch gar nicht volljährig, ist ja wahnsinnig, ja, wie früh du damit begonnen hast, dass es noch keine Möglichkeiten halt gab, sich zu informieren. Ne?
Ja, ich hatte Glück, weil heute gibt es Influencer, man swipet irgendwie durch, sagt, oh, cooler Typ oder ein cooles Mädel, man drückt mal auf Folgen und kriegt immer so Inspiration, oh, toll, das möchte ich auch machen, das hatte ich ja alles nicht. Mhm. Ich hatte, meine Vorbilder früher waren Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, hat jetzt keine super tolle Figur gehabt, aber war so ein kerniger Typ und das war so die Inspiration für mich, so straight durch. Heute gibt's sowas medial gar nicht mehr so. Heute gibt's eben die ganzen Influencer. Und das ist okay, wenn man das als Vorbild nutzt und nicht permanent wechselt. Das finde ich auch ganz wichtig, dann hilft
das. Wo ich aber sagen muss, das ist ja zum Teil überschwemmt und gefühlt. Also, wenn wir jetzt ein bisschen weiter vorne anfangen, für mich ist das Thema Fitness tatsächlich sehr, sehr weit weg. Also deshalb freue ich mich umso mehr, dass ihr heute da sitzt. Vielleicht könnt ihr mich eines Besseren belehren.
Ich habe nämlich genau.
Ja, genau. Aber ich habe genau diesen Schweinehund, von dem du gerade gesprochen hast. Also ich ernähre mich definitiv nicht ungesund, wie ihr schon auch gerade gesagt habt. Bei mir gibt's auch nur Wasser, keine gesüßten Getränke oder sonst irgendwas. Aber dieses große Thema Sport, das ist ja bei mir nicht existent. Also ab und zu mal spazieren gehen oder ja, aber dieses richtige Sport und täglich oder wöchentlich, regelmäßig, das gibt's bei mir nicht. Und ja, total spannend eben, dass ihr jetzt da seid. Aber wie, das interessiert mich immer, diesen Schweinehund so zu überwinden. Du sagst es ja, die Routine ist es. Ab wann wird's Routine?
Ja, jetzt wäre ich ja voll in meinem Element, aber jetzt möchte ich dich mal sprechen lassen.
Also ich muss noch dazu sagen, ich habe ja gesagt, dass ich aus der Fitnessszene komme. Jetzt derzeit mache ich seit einigen Jahren Mentalcoaching. Zu mir kommen vorwiegend Leute genau wie du, die sagen, ich weiß alles über das Thema Ernährung, ich könnte rein theoretisch ein Buch darüber schreiben. Viele sind von Patrick sogar Follower-Fans, sind in dieser Leichter-als-du-denkst-Gruppe. Das heißt, die haben
schon… Das ist mein Online-Coaching, nicht?
Die haben schon,
das wissen viele nicht,
den kompletten Input von ihm und könnten eigentlich das schon weiter lehren, wissen es aber selber nicht anzuwenden. Vielleicht mal so ganz kleine, standardmäßige Tipps. Wenn man das Thema Sport sagt, hat da jeder sein eigenes Bild vor Augen. Wenn ich sage Haus, sieht der eine ein kleines Bauernhaus, der andere sieht eine Riesenvilla. So, und dann ist mal erstmal die Frage, was sieht derjenige persönlich hinter diesem Begriff, ich müsste Sport machen? Sehe ich dahinter 1,5 Stunden zwischen stinkenden, schweißgebadeten Menschen, ja? Oder sehe ich mich einen strammen Spaziergang durch den Wald machen und ein Eichhörnchen huscht vorbei. Also da sind schon mal die Unterschiede. Und dann ist erstmal klar zu machen, was braucht es eigentlich, um gesünder zu leben und sich diesen Sport in den Alltag zu integrieren. Braucht es diese 1,5 Stunden oder reichen die 20 Minuten? So, und dann geht es im nächsten Schritt weiter. Okay, mir reichen die 20 Minuten. Wie oft? 2-3 Mal, damit man einfach so eine Routine bekommt. Bei uns ist es nämlich so, wir vergleichen unseren Sport sehr oft mit der innerlichen, körperlichen Hygiene. Also man hält natürlich mal nach einer Party das aus, mit ungeputzten Zähnen ins Bett zu gehen. Aber spätestens nach 2-3 Tagen sehnt man sich nach dieser Zahnbürste. So geht es uns mit dem Sport. Und das muss man im Prinzip für sich selber erstmal schaffen, dass man sein eigenes Denken über den Sport erstmal minimiert, auf was braucht's wirklich, und dann integriert in seinen Alltag und dann vielleicht noch als drittes das terminiert. Weil wir leben in einer Zeit, wo wir wie Social Media, wir swipen im Prinzip nur noch mit dem Daumen nach oben und nach unten und so vergehen auf unsere Tage. Und oftmals haben wir für so viele Dinge Zeit, aber für uns nicht. Und das habe ich ganz oft in den Coachings. Da sind meistens natürlich immer dann Frauen, die dann irgendwann, die Kinder sind aus dem Haus raus, ja, und die dann plötzlich in so ein Loch fallen und sagen, wo bin ich? Ich sehe mich gar nicht mehr. Ich habe mich total verloren. Und da ist es wichtig, auch jetzt, du bist ja noch eine junge Frau, ja, du kannst es jetzt sozusagen direkt angreifen und sagen, okay, ich integriere es und ich packe es direkt in meinen Zeitplan mit rein. Zwischen meine Podcast-Sessions steht dann plötzlich 1/2 Stunde walken oder meine 5 Übungen, die ich mir rausgesucht habe von irgendjemanden auf Social Media, das kopierst du und das machst du dann 1-2 Mal die Woche. Also das erstmal runterfahren.
Ich würde gerne noch 2 Punkte ergänzen. Erstens, ganz viele sehen den inneren Schweinehund als Feind. Die kämpfen gegen den. Und das ist ein ganz großer Fehler, weil der innere Schweinehund ist eigentlich ein Freund, denn der beschützt liebgewonnene Gewohnheiten. Und genauso wie wir heute sind, hat das hier irgendeinen positiven Sinn und Zweck, weil sonst würde er das nicht verteidigen. Das mag jetzt nicht auf dich zutreffen, aber vielleicht hast du mit irgendeiner Sportart früher mal schlechte Erfahrungen gemacht. Irgendetwas, wo du genau dieses Hindernis im Kopf hast, das strengt mich zu sehr an. Ich sehe mich da halb blutend auf der Strecke. Wie auch immer. Ja. Also das Erste ist, den Schweinehund zu akzeptieren, anzunehmen. Und ich sage immer, schick doch den inneren Schweinehund auf die Schweinehundeschule. Und genauso gehe ich auch in diesen Veränderungsprozess. Ich mache jetzt mal einen ganz kurzen Schwung zum Thema Diät, aber das könnte man auch genauso beim Sport sehen. Viele nehmen sich zu viel auf einmal vor. Die wollen alles möglich auf einen Schlag verändern. Typisch Diät oder eben beim Sport. Ich muss jetzt 3-mal oder 5-mal die Woche 60 Minuten rennen, bevor es irgendwas bringt. Das ist totaler Blödsinn. Und jetzt kommt genau dieser andere Tipp. Ich nenne es auch bei mir, weil ich mache seit 34 Jahren konsequent Sport und ich bin keine extremste Disziplinsmaschine. Da gibt's noch ganz andere, die wirklich dann völlig verrückte Sachen machen. Also Marathon finde ich unglaublich. Sowas auch das, oder Triathlon, dass sie sich dann jeden Tag über Stunden, das finde ich unglaublich. Das kann ich nicht. Ich habe ein Prinzip für mich entwickelt, das heißt das Minimalprinzip. Man nimmt sich eine ganz kleine Sache vor, wie zum Beispiel nur ein Aufwärmprogramm, das 5 Minuten dauert, vielleicht sogar nur 3. Und ich habe das Recht, nach diesen 3 Minuten zu sagen, hey, ich habe mehr gemacht, als wenn ich gar nichts machen würde. Und dann darf man stolz auf sich sein. Und genau dieses Stolz auf sich sein ist das, was einen beim nächsten Mal motiviert. Ich habe das ja schon mal geschafft, jetzt mache ich es nochmal. Und dann ist man nochmal stolz. Und irgendwann kommt dann eine Routine rein. Nach diesem Aufwärmprogramm kann man ja sagen, ja, ich mache jetzt vielleicht nochmal 5 Minuten irgendwelche Übungen, die ich mir vorgenommen habe. Und nach diesen 5 Minuten habe ich schon viel mehr gemacht, als wenn ich gar nichts tun würde. Und so kann man sein Programm von 20 Minuten zum Beispiel in so kleine Blöcke unterteilen und eben die dann Stück für Stück abarbeiten. Und zwischendurch ist völlig in Ordnung, wenn ich sage, ich höre auf. Und dann aber nicht sagen, ich hätte es aber durchziehen können. Nein, zurückgucken, was man geschafft hat und dann stolz auf sich sein. Weil damit füttert man auch sein Selbstbewusstsein, also im Wortsinne, dieses Bewusstwerden, boah, ich habe eigentlich keine Lust gehabt, ich habe das gemacht, habe es geschafft und bin jetzt auch stolz auf mich.
Und da kann ich nochmal die Zoo-Metapher.
Ja, ja, sehr gut.
Die passt da perfekt super, rein. Ja. Ich liebe ja Metaphern und ich habe irgendwann mal dem Patrick erklärt, du pass mal auf, wenn du in den Zoo gehst und du guckst den Elefanten, einen Löwen und einen Affen an und du gehst nach einer halben Stunde raus, dann bleibt in deiner Erinnerung hängen, ich war im Zoo und ich habe diese Tiere gesehen. Du kannst aber auch einen Zoobesuch machen und stehst eine halbe Stunde bei den Affen, eine Stunde bei den Elefanten.
Du hast die Eintritt bezahlt,
ja,
das muss man ausnutzen.
Weil du nutzt es aus und dann bist du nochmal eine Stunde da und dann bist du fix und fertig und gehst irgendwie nach einem halben Tag nach Hause. Die Erinnerung bleibt aber die gleiche, ob du eine halbe Stunde oder fünf Stunden da bist. Und das, was der Patrick meint mit diesem Sport runterbrechen, ist die Erinnerung, die bei dir dann hängen bleibt, wenn du dich zum Beispiel mit Freunden triffst und es heißt, was hast du vorgestern gemacht? Ich habe Sport gemacht.
Mhm. 3 Minuten, aber es war Sport.
Ja. Du fragst dich nicht, wie lang, und du wirst doch nicht gefragt, wie lang, du hast aber Sport gemacht. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich da vielleicht, wenn man, so wie du jetzt sagst, du kriegst die Kurve nicht, dass man bei so kleinen Sachen anfängt.
Beim Thema Ernährungsumstellung ist es ja das Gleiche. Das heißt, man nimmt sich einen Tag pro Woche vor, ich nenne es den Schweinehundeschulentag, und überlegt sich schon 1 oder 2 Tage vorher, wie der abzulaufen hat. Es gibt halt bestimmte Regeln, wie zum Beispiel keine Zwischenmahlzeiten. Und wenn es was Süßes gibt, was völlig in Ordnung ist, dann bewusst mit Genuss und nicht irgendwie, weil jetzt da ein Kuchen steht von einer Freundin. Mhm. Oder wenn man eingeladen ist an diesem Schweinehundeschulentag zum Geburtstag, dann isst man sich vorher schon sehr gesund satt, damit dort eben kein Fressflash kommt und man eben statt 2 Stück Kuchen 4 oder 5 isst. Mhm. Nur ein Beispiel. Oder man trinkt eben dann, hast du ja gesagt, bei dir überhaupt kein Thema, nur energiefreie Flüssigkeit. Oder man macht eben dann dieses mindestens 3 Minuten Sportprogramm. Alles an einem Tag und diesen Tag wiederholt man dann Woche für Woche, um damit Erfahrung zu sammeln. Und die ersten 1, 2, 3 Schweinehundeschulentage sind durchaus eine gewisse Herausforderung, weil die ja mental vorbereitet werden. Das heißt, man muss sich überlegen, okay, habe ich alles zu essen da? Ha, ich muss andere Mahlzeiten zubereiten. Das ist raus aus Routinen, die man sonst eben beim Thema Ernährung und auch beim Thema Bewegung hat. Aber man sammelt damit eben die Erfahrung, boah, mir geht's irgendwie gut an dem Tag und ich bin auch stolz auf mich. Und dann wird es irgendwann Automatismus. Irgendwann wirst du automatisch dein Frühstück auf gesund gestellt haben, weil es dir an diesem einen Schweinehundeschulentag so dermaßen gut geht mit diesem einen Frühstück, dass du das gar nicht mehr ändern möchtest. Mhm. Vielleicht ein bisschen Varianz reinbringst und irgendwann guckst du zurück und sagst, huh, also im Vergleich von vor 3, 4 Monaten ernähre ich mich ganz anders. Und konsequenter und mir geht's aber gut dabei und ich muss mich nicht dazu motivieren, weil mein Körper will das oder mein Geist will das, mein innerer Schweinehund möchte das. Das ist die Idee, schlechte Gewohnheiten Stück für Stück, ohne Hektik, ohne Zeitplan, auf lange Sicht zu verändern. Weil ich sag immer, die Leute denken in Diäten, in 2 Wochen, in 4 Wochen, in 2 Monate. Was machen 2 Monate im Vergleich zu den 2 Jahren, 20 Jahren, die man sich gesund hinten drauf packt. Deswegen ist es egal, ob es 2 Wochen, 2 Monate oder vielleicht ein halbes Jahr dauert, um dann zurückblickend zu sagen, oh, ich habe ganz viele Gewohnheiten auf gesund verändert, aber ich habe mir Zeit gelassen dabei.
Also das, Patrick, was du gerade gesagt hast, kann ich wirklich auch so unterschreiben. Und da bin ich wirklich auch schon sehr lange sehr stolz drauf. Das war jetzt so vor, ich glaube, 4 Jahren ungefähr. Und ich weiß nicht, wo das herkam und warum, aber das war, wie man es oft hört und sich das aber nicht vorstellen kann, so der Schalter, der sich im Kopf umgelegt hat. Ich habe mich dann Low Carb oder eigentlich No Carb ernährt. Für mich war immer so, Sonntag ist Cheat Day, da isst du deine Nudeln und da isst du deine allerliebste Schokolade.
Ist auch kein schlechtes Konzept.
Ja, das war super und das war aber von einem Tag auf den anderen, also ohne Erlebnis, ohne irgendwas. Und dann habe ich das 1,5 Jahre durchgezogen, hat sich auch viel am Körper verändert, war top. Und irgendwann hat sich der Schalter aber wieder, warum auch immer, umgekippt. Und jetzt esse ich auch wieder sehr gerne unter der Woche Schokolade.
Ich finde es interessant, wenn ich kurz da rein darf. Du hast es gerade auch schon erwähnt, was bei mir damals der Schalter war. Denn bei mir war der Schalter, dass ich gehört habe, man soll so leben, wie man, dass man auch die letzten 20 Jahre des Lebens noch glücklich ist. Das heißt, wenn ich auch
ja genau
die letzten
mein Thema.
Jahre noch zu Fuß zum Supermarkt alleine gehen möchte und so weiter. Ne? Das war bei mir der Schalter, wo ich einfach angefangen habe, ein bisschen mehr zu machen.
Das ist ein Punkt, der triggert mich total, weil genau darum geht es mir eigentlich. Es geht nicht darum, jetzt unbedingt schlank aus dem Schuh zu kommen, nackt noch besser auszusehen. Das ist ein schöner Nebeneffekt, habe ich auch nichts dagegen. Aber eigentlich geht's. Wir haben ein einziges Leben. Und gerade das letzte Viertel könnte so fantastisch sein, weil man zurückblickt auf ein erfolgreiches Leben, vielleicht Kinder großgezogen, beruflich, so weit erfolgreich, dass es einem gut eben dabei ging und man könnte sein Leben so genießen. Und das, was ich ganz häufig beobachte, ist, dass viele Menschen mit 65 anfangen zu sterben, aber erst mit 80 beerdigt werden. Und das ist traurig, ganz, ganz traurig.
Harte Aussage, aber...
Ja, die ist auch bewusst überspitzt natürlich, ja, aber wenn ich überlege, das sind Fakten, dass ab 65 nehmen die Menschen im Schnitt mindestens 4 Medikamente. Und eins ist sicher, egal was die Menschen haben, es ist garantiert kein Medikamentenmangel dafür verantwortlich, sondern ein Mangel an Fitness, an grundsätzlich gesunder Ernährung, an vitalstoffreicher Ernährung, weil sonst solche Krankheiten, die mit Medikamenten bekämpft werden müssen, erst gar nicht auftreten würden. Ja, es gibt einen gewissen Alterungsprozess, aber das Thema Longevity ist ja gerade mein ganz großes Thema und die Alterungsexperten sagen, Alterung ist an sich eine Krankheit. Das ist kein normaler Zustand. Alle nehmen es als normal wahr. Aber mit Krankheit gibt's ganz, ganz viele Sachen, die damit verbunden sind. Bluthochdruck, Arthrose oder Arthritis. Dann eben solche Geschichten wie, es gibt mal einen Schlaganfall. Das ist alles nicht normal. Es ist als normal gesehen, weil es eben alle Menschen irgendwie erwischt. Aber es gibt eben andere Menschen, die achten schon deutlich früher auf den gesunden Lifestyle, ohne es völlig zu übertreiben. Nochmal, auch wir essen sehr gerne Eis und Schokolade, nachher auch wieder und genießen das. Und ich werde gleich nochmal zurückzukommen zu deinem Punkt. Das finde ich mir auch super spannend mit dem Cheat Day. Aber wichtig ist, dass man eben weit vorausdenkt. Wie möchte ich gerne mein Leben jenseits der 60 verbringen?
Da möchte ich auch nochmal, weil du ja gesagt hast, wir haben nur ein Leben. Und das hört man leider Gottes sehr, sehr häufig.
Ich weiß, was kommt.
Dass, wenn du mit Freunden beispielsweise essen bist, ja? Und du sagst so, nein, das nehme ich jetzt nicht, weil du weißt, du hattest gestern schon einen Kuchen, du warst auf dem Geburtstag, also sagst du, nee, ich trinke Wasser, esse einen Salat. Jetzt komm, wir haben doch
nur
ein
nur
Leben.
Einmal.
Man lebt nur
jetzt
einmal.
Genieß
ja.
es doch. Ja. Und da geht mir immer durch den Kopf.
Bei lass mir mal, kommt, ach, genau deshalb.
Lass uns mal das Jahr von Januar bis Dezember einfach mal nur so ohne diese Events von Essen gehen und Freunde treffen. Ja, wir haben Silvester, Alkohol, süß. Volles Programm. Wir haben Ostern, dann geht es weiter mit Geburtstagen.
Fasching kommt noch dazwischen.
Dann kommt Fasching dazwischen, dann kommt Halloween jetzt dazwischen, dann kommt Nikolaus und Weihnachten. Das heißt, wir haben eigentlich schon da grundlegend immer wieder diese Auszeiten, die ja im Schnitt okay sind, aber es ist ja nicht das Einzige. Mhm. Es bleibt ja nicht dabei. Und deshalb sollte man sich immer sagen, wir haben nur einmal im Leben. Meine Mutter kommt immer wieder und sagt, probier doch mal, probier doch mal. Ich sag, Mutti, was soll ich den Schokokuchen probieren? Natürlich ist der lecker. Aber dann kommt wieder One Minute on Your Lips.
Ja, genau, Lifetime on Your Lips. Ja,
ja. Kennt ihr den Spruch?
Nein.
Eine Minute auf den Lippen, Jahre auf den Rippen.
Ach so.
Ja. One Minute on Your Lips, Years on Your Rips. Und das sind so natürlich, also wie Patrick auch sagt, wir genießen ja auch jetzt hier den Urlaub in vollen Zügen, ja. Wir haben unser Dessert, wir gehen manchmal zweimal hintereinander zum Eis. Aber klar, am nächsten Tag tun wir das in irgendeiner Form wieder ein bisschen regulieren. Entweder,
das macht Spaß und das ist genau
der Punkt.
Wir haben
ja auch Zeit.
Punkt.
Ja, die Kinder sind im Teenie-Club oder irgendwo unterwegs. Wir sind auf dem Fahrrad oder machen unser Krafttraining. Und dann ist dieser Genuss doppelt so hoch.
Und insbesondere, und das meine ich jetzt mit dem Cheat Day, wenn man an einem Tag eskaliert, dann hat das auch wirklich eine Besonderheit. Aber viele Menschen essen morgens ein Müsli, mittags Nudeln, also Teigwaren. Teigwaren heißen Teigwaren, weil die früher mal Teig waren. Das ist also hochkonzentriertes Kohlenhydratpulver, aus dem der Teig besteht. Ja, und abends essen sie Abendbrot. Das heißt permanent irgendwas, was... relativ gleich schmeckt, sage ich, ein bisschen überspitzt jetzt. Wenn man das permanent macht, Also 21 Mal pro Woche plus die Snacks zwischendurch vielleicht 28 Mal pro Woche. Wo ist die Besonderheit?
Genau.
Sehe ich nicht mehr. Wenn ich aber ein Eis genieße, dann ist das Synapsenfasching pur. Dann ist das was völlig anderes, weil man sich darauf freuen kann. Und danach ist auch wieder gut. Danach hat man das Gefühl, oh nee, das bräuchte ich jetzt nicht nochmal, weil dann der Genuss
das Gefühl nicht, ich
mehr
nicht
da ist. Da sind wir vielleicht ein bisschen anders.
Ja, ja. Wie ist es bei euch mit den Kindern? Also ihr habt zwei Kinder, oder? Wie geht's dir dabei?
Ja, die reichen auch.
Können wir die Frage zurückziehen? Wir sind offen und ehrlich.
Ja,
die
klar.
Sind
also
total, die sind
das
total
sind,
normal wie alle anderen auch.
Ja, ja. Das
ich
sind,
würde sogar sagen, manchmal etwas schlimmer.
Ja, also wenn wir Kinder sehen, wie sie sich freiwillig Obst auf den Teller machen hier im Hotel, dann denken
dann
wir…
Dann sind wir traurig.
Wie machen
na, das
sie das?
Nicht. Traurig bin ich deswegen
aber
nicht.
Unsere Kinder waren also, von Anfang an, auch wo die jetzt noch nichts von uns wussten, ja, also ja. Als sie eins waren, zwei waren… Mäkelig.
Ja.
Von Anfang an.
Und es ist immer, bei uns ist es so, wir machen ja keinen Druck den Kindern gegenüber. Wir erklären sehr viel. Also gerade bei meinem Jungen, der ist 10, die Tochter ist 14. Da merkt man schon, dass er immer mehr versteht, weil ich sage zum Beispiel, du brauchst Proteine, du brauchst Eiweiß, weil das ist wichtig für die Immunpolizei. Ja, du hast kleine Polizisten im Körper, die kämpfen für dich, die halten dich gesund und wenn du denen nicht regelmäßig Eiweiß gibst, dann schwächst du die und das weiß der auch und deswegen hat er immer auch die Mischung zwischen Quarkbrot beispielsweise und eben dann seinen Süßigkeiten und dann kommt noch mit dazu und da achte ich sehr drauf. Die Kinder sind beide sehr viel in Bewegung. Meine Tochter, unsere Tochter reitet. Mhm. Und der Kleine ist unglaublich schlank und durchtrainiert, weil er permanent am Zappeln ist. Das heißt, der verbrennt diese ganze Energiemenge wieder. Und er hat leider auch die Eigenart, er lässt immer, und ich betone das bewusst, etwas auf dem Teller liegen. Und wir müssen uns immer wieder auf die Zunge beißen, um nicht zu sagen, ist ein Teller leer. Weil ja. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Wir versuchen das immer zu regulieren. Mach weniger auf den Teller, mach danach nochmal eine Portion. Es klappt nicht. Mhm. Auch wenn die Portion klein ist, er lässt immer was liegen. Das ist eine ganz komische Angewohnheit. Aber da wollen wir auch nicht zu tief rein und das permanent thematisieren, weil das ist, glaube ich, etwas, was viele mitnehmen, dass sie den Teller leer essen müssen. Mhm. Also gerade unsere Generation.
Und ich muss dazu sagen, ich koche also wirklich für uns beide getrennt und die Kinder kriegen ihr Essen.
Ja.
Also bei den Kindern ist nach wie vor immer noch so, dass die auf Nudeln stehen. Nudeln mit Tomatensauce, mit Bolognese, ohne, also. Mhm. Und wir essen gar keine Nudeln, also wirklich gar keine. Selbst wenn die Bolognese übrig bleibt, dann tue ich die manchmal vom Teller
keine,
ohne die Nudeln, ja, weil
ja.
Wir sind keine Mülleimer.
Ich liebe Nudeln. Ich hätte früher mich da reinlegen können.
Ich habe es getan, und, sozusagen. Ich habe Nudeln gegessen
aber
ohne
ich
Ende.
Verzichte wirklich liebend gern drauf. Dann trinke ich lieber einen Schluck Wein und genieße den, als dass ich mir diese leeren Kohlenhydrate gebe.
Spannend ist ja auch, Nudeln schmecken ja gar nicht. Ich weiß, dann kommt immer Empörung. Doch,
naja,
total. Moment,
also
langsam.
Du meinst?
Also kein Mensch isst oder wenige essen Nudeln absolut pur mit überhaupt gar nichts. Ich meine auch kein Salz, ich meine nichts dran.
Das
weil
stimmt.
Es schmeckt geschmacksneutral. Also man muss irgendwas dran tun, damit die Nudeln gut schmecken. Und dann hat man häufig eine Fett-Zucker-Kombination. Bei den Nudeln werden ja auch zu reiner Glucose irgendwann. Und das ist ja das, wo wir evolutiv drauf geeicht sind, getriggert sind. Gerade die Kombination aus Kohlenhydrate und Fett, das ist zweimal Energie, das ist schnelle Energie. Und das wird belohnt durch den Zuckerschub, durch das hohe Insulin. Und dann kommt das Fett noch mit dazu aus der Soße. Und da sagt der Körper, hurra, das kann ich mir für später abspeichern. Natürlich schmeckt das in dieser Kombination. Aber die Nudeln pur. Und dann sage ich, dann kann ich drauf verzichten, weil dann nehme ich lieber diese schöne Käse-Sahne-Soße und pack die einfach über Gemüse drüber. Weil das Gemüse hat dann deutlich weniger Kilokalorien und gleichzeitig viele Vitalstoffe. Und das, was es wirklich lecker macht, ist ja die Soße oben drüber. Und das wäre so ein einfacher Trick, den man einfach mal testen darf.
Wie ist es bei euch im Urlaub? Wenn wir jetzt wieder zum Urlaubsthema zurückgehen. Wie ist es da? Wir haben ja gerade hier in der Alpenrose, gibt's ja dieses servierte Essen, wo du das im Vorfeld schon auswählst.
Das Essen hier. Ja.
Du hast ja immer diese klassische irgendeine Sättigungsbeilage mit dabei, ein Hauptgericht. Seid ihr dann, oder auch wenn ihr generell irgendwo essen geht, seid ihr dann viel am Herumbasteln und bitte das Gericht, aber bitte ohne so, 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 dafür mit oder wie? Oder geht ihr gar nicht essen dann?
Nein, natürlich gehen wir essen. Wir warten nur darauf.
Essen ist das Highlight in der Alpenmusik.
Wir fragen uns, wann gibt es wieder Essen? Nein, nein, wir genießen das Essen hier wirklich in vollen Zügen. Also ich fange mal mit morgens an, ja. Es ist bei dem Buffet ungefähr so, wie wenn wir einkaufen gehen. Wenn wir in den Supermarkt gehen, dann gibt es bestimmte Regalpartien, wo wir einfach den Korb ganz schnell durchschieben, ja. Und nicht nach rechts und links gucken. Doch, nee. Gibt es. Jetzt ja, außer
aber,
die Gemüse.
Aber das hört sich wieder nach Quälerei.
Nein, das ist keine Quälerei. Aber das Buffet. Nein, aber das Buffet, das ist natürlich so toll und lecker. Aber wir gehen schnurstracks. Wir wissen, wir nehmen unser Rührei und dann gehen wir dahin zu der Frau und sagen, einmal mit alles bitte. Und dann weiß sie schon, wenn die uns sieht, dass sie nicht ein Ei, sondern dass halt gleich 3, 4 Eier sind von der Menge her und dann essen wir morgens unser Rührei. Und dann war es das, ja? Also so war es jetzt bei mir die letzten Tage.
Ja, bei mir auch, ja.
Gut. Mittags?
Also mir Rührei satt essen. Ich meine, da ist ja alles drin und es ist, man muss es einfach nicht zubereiten, danach nicht abräumen. Der ganze Kram, was man zu Hause dann eben hat.
Mittags
und es macht lange satt.
Geht zum Beispiel der Patrick wie beim Supermarkt, an dieser Zeile, wo es die ganzen Nudeln, Kartoffeln, da gehst du dran vorbei,
gibt's
gehst zum Salat. Hier? Natürlich.
Für die Kinder.
Ja, aber schauen Sie. Ja,
nie gesehen.
Ja, also.
Gibt es?
Ich hab's
ach,
wohl
hinten
wahrgenommen.
Die Wokstation.
Lecker, ja. Lecker. Nein, nein. Und mittags.
Ich habe eine Salatbar, die ist sensationell.
Ja.
Also da ist alles dabei, was ich mir wünsche. Und ich esse mich halt eben da mit einem riesen Salat satt. Da sind ja auch Bohnen dabei, Kichererbsen, dann hat man dieses schöne Dressing. Brot brauche ich dazu nicht. Das ist einfach überflüssig.
Genau, das Brot ist bei uns komplett.
Der Nachtisch, das raus. Gibt ja hinten noch Nachtisch, den lasse ich weg. Brauche ich nicht.
Ja, und bei mir ist es so, ich habe jetzt immer Gemüse gegessen mit Fleisch. Ja. Mhm. Keine Kartoffeln, keine Nudeln, aber das halt. Ja, und abends bei dem Menü. Da nehmen wir alles.
Ja.
Da wird auch nicht irgendwie was weggemacht oder so. Das Einzige, was der Kellner dann schon weiß, ist, da braucht uns kein Brot bringen. Mhm. Ne? Also das hat
vorher.
Man ja eigentlich immer die Butter auf dem Tisch stehen mit dem Brot. Das
aber wie,
wir.
Also ich esse abends 5 Gänge. Ich fange wieder an mit dem Salat und da kommen ja die 4 Gänge. Und da wird nichts auf dem Teller liegen gelassen. Es sind ja auch wirklich gute Portionen. Also ich meine nicht
das
gut in Form
toll,
von
ja.
groß, sondern sind kleine. Und die sind genau richtig irgendwie, also perfekt. Und das Essen ist also wirklich ein absoluter Hammer hier. Das ist wirklich ein Highlight, muss man wirklich ganz klar sagen. Das ist ein Highlight. Und auch zwischendurch, diese Kuchentheke interessiert mich nicht.
Ja.
Was wir sehr, sehr gerne trinken, ist Kaffee, Milchkaffee, 3, 4 am Tag. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Trick, den ich auch immer wieder gerne gebe, wenn man so das Gefühl von, ah, ich brauche jetzt irgendwas. Da kann man sich einen Tee holen oder eben einen Milchkaffee. Weil da ist ja kein Sahnekaffee. Da sind kaum Kalorien drin, das ist kaum der Rede wert. Zucker gibt's natürlich nicht, gesüßte Getränke erst recht nicht. Und damit komme ich aus dem Urlaub zurück und bin tendenziell eher schlanker als flauschiger, denke ich mal.
Schön, habe ich noch nie jemanden sagen hören.
Ja, und trotzdem, ich bin immer satt. Ich gehe hier satt vom Tisch und also übersatt, möchte ich sagen. Es ist nur eine andere Strategie. Und das ist, finde ich, generell bei All Inclusive, weil viele dann auch, gerade aus meiner Community, ja, wie schafft man das da? Ich finde, gerade bei All Inclusive, nirgendwo ist es einfacher. Weil du hast ja eine Riesenauswahl und gehst einfach dahin. Und man kann ja sagen, man muss es nicht so bekloppt übertrieben wie ich machen. Bei mir ist es halt meine Gewohnheit. Man kann ja sagen, okay, ich esse immer vorher einen Salat oder ich packe mir immer jede Menge Gemüse drauf mit einer leckeren Soße und dann gönne ich mir aber auch einen Nachtisch, aber statt eben Nudeln oder Pommes oder Reis auf dem Teller, lasse ich das einfach mal weg und hole mir lieber eine doppelte Portion Nachtisch. Also ich sage immer, ich investiere die Kohlenhydrate lieber in den Nachtisch als eben in Reis oder Nudeln, weil schmeckt ja nur mit Soße lecker und das kann ich auf das Gemüse packen. Das wäre eine einfache Idee.
Mhm. Ja, du bist ja, wie wir jetzt gehört haben, in jungen Jahren eingestiegen in das Thema.
Ja.
Wann ging es bei dir los, dass du gesagt hast, oder wann kam jemand auf dich zu, um da vielleicht auch zu dem Thema ein bisschen mehr zu erfahren? Wohl wissen, dass es ja damals eben noch kein Internet gab und alles.
Also es gab.
Weil jetzt hast du es ja, jetzt lebst du das ja, das ist ja dein Beruf, ne? Ja. Ist eine riesen Community, wie du schon erwähnt hast.
Ja.
Aber damals, wie war das so am Anfang?
Ist eine spannende Frage. Es gibt keinen.
Hast du mal angefangen, das aufzuschreiben oder?
Ne? Wo ich für mich dann entdeckt habe, oh, jetzt werde ich gefragt. Ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht an handwerklichen Berufen, auch motiviert durch meinen Vater mit 16,5, habe das auch durchgezogen 3,5 Jahre, obwohl ich schon währenddessen wusste, kein Tag länger, aber die Ausbildung ziehe ich durch, damit ich irgendwas in der Hand habe, weil damals, wie alt war ich da? Dann 20 oder 17 war ich damals und da gab es keinen Fitnesstrainer, es gab keine Fitnessstudios mit einer Ausbildung oder solche Geschichten, das gab es einfach nicht. Aber ich habe mich dann einfach so mit Feuer und Flamme in dieses Thema reingestürzt, dass ich dann schnell erkannt habe, ja, da soll der Weg hingehen. Dann habe ich früher eine B-Lizenz-Trainerausbildung gemacht, das gab es damals schon. Danach habe ich Sportmanagement im Fernstudium studiert, weil es gab keine Uni, wo man sowas studieren konnte. Ich habe damals alles genutzt, was ich habe machen können. Und ja, dann fing ich eben an, mich in Fitnessstudios zu bewerben, habe eine Stelle bekommen und da wusste ich, das ist mein Ding, weil auch die Studiobesitzerin, sie hat zu mir mal später gesagt, die hat beim Bewerbungsgespräch dieses Feuer in meinen Augen gesehen, dass ich unbedingt will. Und ich hatte mir damals, da war ich 23 Jahre jung, also ich hatte schon um die 7 Jahre grob Erfahrung, ich habe mir so viel Wissen drauf geschaufelt, dass ich auch sehr überzeugend war. Und da habe ich auch die ersten Vorträge gehalten, weil es war immer so eine Gruppeneinweisung in diesem Fitnessstudio. Ja, und dann habe ich angefangen, irgendwann auch Seminare
Einführung
außerhalb
im Studio war schon so ein bisschen, ne? So ein
genau,
erster kleiner Vortrag.
Ne? Ja, tatsächlich. Ja, und was natürlich auch spannend war, ganz früh in meiner Jugend habe ich eine sehr unsichere Sprache gehabt. Ich habe viel gestottert und trotzdem wollte ich aber irgendwann vor Menschen stehen. Ja, und das Thema eben präsentieren, ja, das habe ich jetzt, glaube ich, ganz gut hinbekommen im Rückblick auf die letzten 34 Jahre mit diesem Thema.
Ja, du füllst inzwischen recht große Hallen, oder?
Ja, ich gehe auch gerade wieder auf Tournee. Also ich habe entschieden, eigentlich war ich in Rente nach Corona. Nach Corona war ich eigentlich in Vortragsrente, weil ich habe dann erkannt, ich brauche es nicht für mein Ego. Und finanziell habe ich mich online sehr gut aufgestellt. Aber dann habe ich immer noch ein paar Vorträge mit der DAK Gesundheit gemacht, mit denen ich schon seit mittlerweile 6 oder 7 Jahre kooperiere. Eine tolle Kooperation. Und habe ich erkannt, es macht mir schon noch Spaß, die Menschen zu begeistern. Ja, und dann habe ich tatsächlich ganz lustige Geschichte, eine Künstleragentur gefunden, die jedes Jahr 1000 Veranstaltungen macht. Und Achtung, die kommen mit der ganzen Familie morgen in die Alpenrose. Nicht wegen mir, das war ein reiner Zufall. Reiner Zufall war das, weil sie hat nämlich gesehen, sie folgt auch meiner Frau, der Eline, und hat gesehen, ach, Fitnessstudio, das kenne ich doch, da gehe ich regelmäßig trainieren, schreibt sie mich an, ja, wir sind ab Donnerstag mit der Family auch da. Ja, ganz, ganz lustig. Und jetzt gehe ich dann, jetzt habe ich nächste Woche meinen ersten Vortrag wieder in München und nächstes Jahr mache ich dann eine größere Tournee. Das wird dann wahrscheinlich die Abschlusstournee.
Online gut aufgestellt, wie wir alle wissen und alles sehen. Das war natürlich für dich unternehmerisch auch nochmal ein Boost, oder? Oder ein ganz neuer?
Ganz klare Sache. Ja. Alleine wegen der Reichweite, weil wenn man online Geld verdient, muss man online auch sehr, sehr viel Geld ausgeben. Mhm. Und das schaffte dann diese mediale Reichweite. Mhm. Also wir haben, ich weiß nicht, wenn ich überlege, wie viele Menschen wir jeden Monat erreichen, neue Menschen, ich biete ja auch jede Menge kostenlose Dinge an, weil ich sage, ich muss erstmal in Vorleistung gehen, weil ich investiere Geld, sehr viel Geld in die Werbung, damit die Menschen sagen, wer ist denn das? Dem folge ich mal, beziehungsweise ich habe jetzt zum Beispiel so eine 7-Tage-Challenge, die läuft jetzt seit Anfang des Jahres, die kommt unfassbar gut an. Ich bin auch wahnsinnig stolz drauf, weil in dieser 7-Tage-Challenge, da ist eigentlich alles komprimiert, was ich mir die letzten 34 Jahre drauf geschaufelt habe. Ich habe überlegt, 2 Monate, was packe ich an jeden Tag rein, wo die Menschen es einfach im Alltag umsetzen können und wo sie merken, boah, ich hätte es mir nie so einfach vorgestellt und ich habe verstanden, warum. Und dann nehmen sie es praktisch über die 7 Tage hinaus mit. Und was wir da an Werbegeld investieren, die kommen dann zu mir und finden das gut und dann folgen sie mir weiter. Und irgendwann kaufen sie eben möglicherweise mal mein Online-Coaching oder sie holen ein Buch von mir oder kaufen eben eine Nahrungsergänzung mit einer Firma, mit der ich kooperiere. Aber das ist alles freiwillig. Erst muss ich in Vorleistung gehen. Und nur so funktioniert Online-Business. Ich zahle erstmal viel Geld dafür, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn sie mich dann gut finden, dann geben sie möglicherweise auch was zurück und das finde ich fair. Hm.
Ernährung haben wir angesprochen, Fitness, Bewegung. Gibt es noch so andere Dinge, wo du sagst oder ihr sagt, da muss man einfach drauf achten, um gesund zu bleiben?
Ja, mental.
Mental natürlich, ja.
Haben wir die Eileen wieder als Profi?
Gerade in der heutigen Zeit, ja. Also ich denke, dass das ganz, du darfst gleich, weil das ist ja auch ganz, ganz toll dein Thema, aber ich bin der Meinung, dass wir es schaffen sollten, möglichst wenig Nachrichten anzugucken.
Oh,
also wer das schafft, der schafft Heilung, bin ich der Meinung. Viele sagen, hey, man muss ja wissen, was in der Welt abgeht. Nein, muss man tatsächlich nicht. Und wenn man einen Monat mal, also ich schaff's auch nicht komplett, aber ich bin auch mental so stark, dass es richtig einordnen kann, bin ich der Meinung. Also mich berührt das wenig, nicht weil ich kaltherzig bin, sondern weil ich es einzuschätzen weiß. Weil es gibt unheimlich viel Gutes auf dieser Welt, aber da geht keine Kamera drauf, da geht kein Journalist hin. Und das Schlechte, das dient mir auch als Reflexion, dass es noch viel zu verbessern gibt. Aber da, wo ich keinen direkten Einfluss habe, da nehme ich es einfach nur hin und versuche in meinem Mikrokosmos eben Gutes zu tun. Weil wenn die Menschen dann stark werden, weil sie zu sich selber finden, sich wohl in ihrem Körper fühlen, weil sie Stress abbauen können, weil sie das Diätthema für sich abgeschlossen haben, dann habe ich das getan, was ich tun kann als Coach. Und aus dieser inneren Stärke heraus können die Menschen dann wieder anderen, und sei es nur in ihrer Familie, das nenne ich auch den Mikrokosmos, wenn der nämlich stimmig ist und funktioniert und die Eltern genug Kraft haben, auch mal gegen energische Kinder gegenzuhalten und eben nicht komplett auszuflippen, was uns auch nicht immer gelingt, dann hilft das auch dann über den Mikrokosmos hinaus anderen Menschen. Und ich glaube, die mentale Stärke ist da, von innen heraus kommt die. Und da braucht man eben auch eine Stabilität in der Gesundheit, Leistungsfähigkeit. Und du?
Du hast alles gesagt. Okay. Es sei denn, ihr habt jetzt nochmal ganz speziell eine Frage.
Ganz speziell tatsächlich nicht, aber dieses mentale oder die mentale Stärke, das ist halt auch einfach was, du hast es vorhin schon erwähnt, was man wahrscheinlich einfach sich antrainieren muss, oder? Also du sagst, du coachst auch dieses Thema.
Man darf
es sich antrainieren. Aber das ist ja auch so ganz breit gefächert und wahrscheinlich auch langes Training, bis du dann wirklich sagst, okay, die mentale Stärke, die habe ich jetzt, brauchst du ja im Job, privat, also überall auch.
Mentale Stärke ist halt auch so ein großer, weit gefächerter Ausdruck. Ich glaube, wenn man
ist wie Fitness.
Genau. Ja. Ich glaube, wenn man es ganz, ganz runterbricht, dann ist ein ganz simpler Satz: Was tut mir gut? Was brauche ich jetzt?
Mhm.
Und die Frage einfach jeden Tag ab und zu mal stellen. Mhm. Zwischen all den schnellen Bewegungen, zwischen dem schnellen Leben, zwischen dem, was von außen auf uns rein trischt oder prescht, ja, dass man einfach mal sich ganz kurz zurückzieht und sei es auf Toilette und sagt, geht's mir gerade gut? Brauche ich irgendwas? Was ist mein Bedürfnis? Weil am Ende des Tages geht's immer um das Glück, was in dir ist, und Glück kannst du nicht von außen holen. Das wissen wir ja alle, dass du das materielle Glück nicht kaufen kannst. Vielleicht kurzfristig, aber nicht langfristig. Und am Ende des Tages ist es immer, wenn deine Bedürfnisse, deine inneren Bedürfnisse gedeckt sind, dann kann Glück entstehen.
Ich sage da immer, gesunder Egoismus dazu.
Mhm.
Das heißt, erst auf sich selber achten. Genau, also das möchte ich jetzt nicht wiederholen, weil das ist perfekt auf den Punkt. Was tut mir jetzt gut? Und erst komme ich. Und wenn ich dann, wenn meine Bedürfnisse weitestgehend befriedigt sind, dann habe ich auch genügend Energie, um anderen was abzugeben. Und viele gehen zuerst auf die anderen ein und das kostet einen wahnsinnig Kraft. Das ist ja auch nicht gemeint, das ist ja keine Kritik in dem Sinne, sondern wenn ich aber in mir drin stark bin, dann habe ich auch mehr Energie, um anderen mehr abzugeben. Und das hilft auf lange Sicht den anderen wesentlich mehr, als wenn ich eben permanent zu allem Ja und Amen sage.
Flugzeugmetapher.
Ja, genau.
Wem? Kennt ihr die?
Weiß ich nicht.
Wenn im Flugzeug der Luftdruck abfällt, dann kommen ja die Sauerstoffmasken runter.
Ah, ja.
Und wem gibt man die zuerst?
Das stimmt.
Immer sich selber.
Genau.
Ja.
Es ist jetzt ganz lustig, dass ihr das anspricht. Wir hatten gerade letzten Monat einen Podcast mit der lieben Christina Hillesheim und die hat genau das Gleiche gesagt. Ja, die beschäftigt sich zum Thema ja, also die hat auch einen ganz harten Weg durchgemacht, einmal Burnout und wieder zurück. Mhm. Und da ging es genau um dieses Thema und auch Flugzeug-Metapher, ja, stimmt.
Weil es ja für jeden klar ist, versteht jeder sofort, ja klar, bevor ich ohnmächtig werde, weil ich dem Nachbarsitz was versorgt habe, das versteht jeder. Und aber genauso sonnenklar muss es sein, dass ich erst eben auf meine Bedürfnisse gucke, bevor ich andere Bedürfnisse befriedige.
Mhm. Aber wie viele, gerade bei uns Alpenrose merkt man das auch, wie viele Mamis haben einfach auch dieses Thema. Gell? Die Mama, die stellt immer die Kinder vorne an. Also Hauptsache den Kindern geht's gut und ich steck zurück. Aber
es ist ja auch natürlich,
man verliert sich wahrscheinlich immer mehr ein Stück. Also man darf, wie du vorhin gesagt hast, auch so ein Stück egoistisch einfach mal sein. Klar,
unbedingt.
Kinder brauchen die Mama.
Natürlich, wenn es um die Grundbedürfnisse bei Kindern geht, natürlich sind die immer zuerst dran. Ja. Ganz klare Sache. Aber der Mama darf auch mal Nein zum Kind sagen und mal nicht sofort reagieren, wenn man merkt, es ist keine lebensbedrohliche Situation. Es tut dem Kind auch ganz gut.
Ich sag
mal Nein
kennenzulernen. Zu unseren Kindern habe ich immer früher gesagt, hör zu, ich brauche jetzt meine Ruhe. Wenn eure Köpfe nicht brennen, dann lasst mich bitte in Ruhe.
Und hat funktioniert, oder?
Ja, also doch für ein paar Minuten manchmal schon.
Ja, und die paar Minuten reichen manchmal.
Aber genau, das ist es eben. Die paar Minuten, die können manchmal echt lebensrettend sein. Ja.
Im metaphorischen Sinne.
Ja. So sprechen wir halt, ja, genau.
Ja. Für euch und für den Aufbau eures Unternehmens ist Social Media ein Segen. Ne? Inwieweit seht ihr aber das auch als Fluch, gerade für die jüngere Generation?
Ganz
die Kinder sind
Sache.
10 und 14.
Ja, definitiv. Wir kriegen es ja auch mit bei unserer Tochter. Das Leben findet fast nur Social Media mäßig statt. Und da können wir Eltern hinreden, was wir wollen. Wir sind immer im Austausch, immer im Gespräch. Wir warnen eben auch vor potenziellen Gefahren. Aber letztendlich gerade eben eine 14-Jährige wie unsere Tochter, das ist völlig natürlich, dass die sich auch irgendwo von den Eltern emotional abkapselnd ihren eigenen Weg suchen möchte. Und da ist Social Media natürlich ganz weit vorne. Ich halte das für eine sehr große Gefahr, generell, weil die jungen Menschen, die sind ja kaum noch tief in einem Thema drin. Mhm. Wir haben das ganz große Glück bei unserer Tochter, sie hat ein Pferd. Und wir sind unfassbar glücklich drüber, dass sie ein Pferd hat. Weil es gibt ihr eine Stabilität. Hätte sie dieses Pferd nicht, würde ich mir noch größere Sorgen machen. Aber so ist das Pferd der Mittelpunkt. Und
zeitintensiv einfach, ne?
Genau. Ja, genau. Und das nimmt sie auch wahnsinnig ernst. Und wir sind da sehr, sehr sensibel bei dem Thema. Es kann sich nicht jeder ein Pferd leisten, aber ein Haustier generell, wir haben jetzt auch einen Hund seit einem Jahr, tut den Kindern auch sehr, sehr gut. Also, dass man irgendwas findet, was das Kind gerne machen möchte, völlig egal, was für ein Hobby. Und das ist auch nicht sofort da, da muss man mit dem Kind arbeiten, was würde dir Spaß machen, alles ausprobieren, was haben wir mit unseren Kindern alles ausprobiert. Und letztendlich war es dann eben dann das Pferd. Es gibt auch Reitbeteiligungen, die kosten auch nicht wirklich viel Geld. Mhm. Kann man machen. Gerade bei Mädchen finde ich das super klasse. Bei unserem Jungen ist es dann Kickboxen, wo wir uns dazu zwingen. Und interessant, er hat selten Lust, dahin zu gehen, aber jedes Mal, wenn er kommt, war es toll.
Ist er super gut gelaunt
und glücklich. Also auch da mit Nachdruck immer wieder rein. Damit sie was außerhalb ihrer Medien, Social-Media-Blase, Bubble haben, ja.
Ja. Na, Social Media bringt einfach viele Gefahren, das wissen wir alle. Es ist wahrscheinlich so, ihr habt eine 14-jährige Tochter, die kann euch wahrscheinlich zum Teil nur irgendwas erzählen über Social Media.
Ja, tut sie auch.
Genau,
wir reden uns ab und zu. Ich meine, das ist mein Business. Jetzt nicht mein direktes, weil ich habe meine Mitarbeiter, die machen das, aber die sagt mir manchmal Dinge, du musst es so und so machen, wo ich denke, echt? Okay, wusste ich nicht.
Ja, und wir sind ja mit Insta oder so, das geht ja nur, aber es gibt ja total viele neue Plattformen inzwischen wieder, dieses Be Real. Bei uns haben das die Praktikanten, Lehrlinge damals irgendwie so.
Noch nie gehört.
Genau, ich sitze so im Pausenraum.
Das ist es mit dem Foto, ne, wo man immer sagt, wo man gerade ist und dann so ein Foto macht.
Das kannst du, wie Snapchat, glaube ich, das ist auch so ein Thema, Snapchat. Aber ja, es gibt so viele.
Die haben zumindest richtig coole Filter.
Ja, das stimmt. Aber das erfährst du dann halt so am Rande. Ich habe vorher noch nie irgendwie was drüber gehört, außer dass halt jetzt da ein 15-jähriges Mädel neben mir sitzt mit irgendeiner neuen App, die mich im Marketing fragt, habt ihr da auch einen Account? Macht ihr da auch was? Und ich sage, was ist das? Und ich bin aber jetzt nicht so viel älter. Das sind keine 15 Jahre, die da dazwischen liegen. Und es, also ja, es ist, glaube ich, gerade als Eltern total schwierig. Vor allem, wenn man jetzt nicht so wie ihr da eben Thema nur mehr drinnen Satz. Ich glaube, das ist total schwierig, das nicht irgendwie zu verlieren, dann den Anschluss.
Ja.
Ja, da, die Algorithmen sind ja auch sehr gefährlich. Also gerade wenn junge Mädchen eben andere junge Mädchen liken, die eben dann, keine Ahnung, irgendwas figurmäßig vorleben, wo man aber nicht hinter die Kulissen gucken kann, ist die magersüchtig, dann ist der Druck wahnsinnig groß. Und das halte ich für eine riesengroße Gefahr. Ich glaube, dass Social Media oder auch solche Fernsehformate wie Germany's Next Topmodel, find ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, absolut furchtbar. Ich finde, wenn man sich das anguckt, dann gewinnt der Begriff Flachbildschirm eine völlig neue Bedeutung. Das erzeugt auf der unbewussten Ebene wahnsinnig viel Druck. Und das halte ich für eine große Gefahr, weil diese jungen Mädels sind in der Selbstfindungsphase. Und wenn da eben die Optik so weit rausgehängt wird, dann versuchen sie dem nicht unbedingt bewusst, eher unbewusst nachzueifern. Und das birgt eben genau solche Gefahren, weil die eben dann versuchen, ja, ich muss ja nur weniger essen, ich muss ja nur wie bekloppt Sport machen. Die denken auch nur in Kalorien und nicht in Nährstoffe, in Vitalstoffe, woher auch, kennen die ja nicht. Und dann ist man ganz schnell in einer Essstörung drin. Und das gab's früher nicht. Also nicht so vor Social Media.
Ja, ist ja auch alles ein Fake, was du siehst. Ne? Also
nicht alles, aber vieles, aber ja.
Vieles ist ein Fake mit den Filtern. Ich meine, dass man Gesichtsfilter so ein bisschen glätten kann, das ist ja noch das eine und das Schöne. Aber dass man jetzt sozusagen mit einem Wisch die Taille von 90 auf 60 Zentimeter verändern kann.
Ja, krass,
das
ja.
ist schon echt krank. Und das Schlimme ist, ich habe letztens so ein tolles Reel gesehen, da war das wirklich so schön, ein junges Mädchen guckt sich in den Spiegel an, ist zufrieden, sieht aber plötzlich was anderes, eine andere Frau mit etwas mehr Lippen, ja. Dann lässt sich die Lippen aufspritzen, ist wieder zufrieden, sieht aber eine andere Frau mit einer schlankeren Taille, lässt sich die Taille machen, ist mit sich zufrieden, hat schöne Lippen, schöne Taille, sieht aber wieder eine andere Frau.
Ja.
Und dann geht es immer und immer und immer so weiter, bis sie ganz unglücklich weinend in der Ecke sitzt, ja. Und das ist es eben. Und da kommen wir wieder zurück auf dieses Mentale. Mhm. Also du brauchst im Prinzip diese innere Stärke, was tut mir gut? Wer bin ich eigentlich? Und da kommen wir auch wieder, dann nehmen wir den Loop von Anfang unseres Gespräches. Es geht nicht ums Schlanksein, es geht richtig ums Gesundsein, weil wenn du selber für dich erkennst, ich bin zufrieden mit diesem Äußeren, auch wenn vielleicht meine…
Auch mit irgendwelchen Macken.
Ja, ja, oder mit einer größeren Nase oder wenn die Ohren abstehen, wie auch immer, ja. Ich bin ich und ich bin okay. Wenn du da ankommst, dann wirst du auch nicht mehr so schnell aus dieser Mitte gerissen. Ja.
Durch Social Media. Aber das fehlt jungen Mädchen und auch Jungs natürlich. Klar, woher sollen die es haben?
Ja, und das Glücklichsein war ja auch so der Begriff, sage ich mal. Ne? Das gesund, glücklich.
Ja, und das Glück kommt nur von innen. Und da ist natürlich das Thema Gesundheit, finde ich, ganz weit vorne, weil ich überlege immer, mir fällt gerade ein, meine Frau, die guckt mich manchmal ein bisschen komisch an, wenn ich aus dem Studio rauskomme. Ich bin wirklich ein Bekloppter, also ich mache dann schon sehr hartes Training. Aber einfach, weil es mir Spaß macht und vor allem, weil es mir nicht währenddessen Spaß macht, da ziehe ich es einfach durch, sondern danach. Da ist es wirklich, da machen die Glückshormone eine Polonaise durch meinen grauen Matsch. Das fühlt sich einfach unfassbar gut an. Und dieses Gefühl, das möchte ich immer wieder haben. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass ich keinerlei anderen Drogen habe. Kaffee. Ich trinke gerne 3-4 Kaffee am Tag. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich nehme keine irgendwelche anderen Sachen. Und deswegen brauche ich dieses Gefühl.
Du gehst nicht auf Party.
Ich gehe auch nicht auf Partys.
Seine Party ist der Sport.
Wo habt ihr euch kennengelernt denn eigentlich? Beim Sport oder?
Kann man schon so sagen, oder?
Ja.
Das war schon beim Sport. Sie hat Bauchübung gemacht, ich habe mich neben sie gesetzt und dann sind wir ins Gespräch gekommen.
Genau.
Da war ich 27.
Also auf keine Party.
Also was macht es mit so einer Beziehung, mit einer langen Beziehung, die ein gemeinsames Thema zu haben, eine gemeinsame Leidenschaft?
Es hilft mit Sicherheit.
Also ich denke auch, es motiviert gegenseitig immer wieder aufs Neue. Manchmal denke ich auch, macht er ein bisschen unbewusst wieder, ja, Druck. Mhm.
Ja, weil ich aber auch bekloppt bin. Ich muss wirklich sagen, ich bin auch kein Vorbild.
Er ist auch, nee.
Also Vorbild in dem Sinne, weil
ich tue ihn auch manchmal, dass ich dann sag, du, jetzt hör mal, dein Körper schreit gerade nach Ruhe. Jetzt bleib doch einfach. Nein, das mache ich jetzt noch. Also da ist er.
Das ist meine Droge, das ist so.
Das zieht er dann durch, ja. Aber auf deine Frage nochmal, also es motiviert uns gegenseitig und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viel einfacher ist, wenn man als Paar, also Mann und Frau, beide sich das vornehmen, da etwas zu verändern.
Und jetzt nochmal ganz wichtig, keine Diät, keine gemeinsame Diät, sondern auch gar nicht mal die Figur im Fokus zu haben. Die Figur folgt automatisch, das kommt ganz von alleine. Und ob das nachher dann 10 oder 20 oder noch mehr Kilogramm sind, es ist doch egal, wenn man erstmal diese Idee hat, okay, wir sind ganz zufrieden mit dem Leben, wollen es maximal auskosten, was wollen wir mit 60, mit 70 machen? Ne? Also ich möchte gern mit 70
zusammen machen dann auch, ne?
Mit den Enkelkindern, der ganzen Familie hier in Alpenrose Urlaub machen und dann möchte ich gern hier Fahrradtour machen, weil ja, da möchte ich möchte gern fit sein, auch mit 80, mit 90 und wenn mir der liebe Gott ein bisschen dabei hilft, weil ein bisschen Glück muss man dabei auch haben.
Du hast deinen Teil getan. Ja.
Genau. Also ich sage immer, ich tue das Mögliche, was ich tun kann, der Rest ist dann Glück. Aber ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit, Glück zu haben, so sage ich es immer.
Das Bestmöglichste draus machen, mit dem, was man hat.
Ja.
Wir holen jetzt mal kurz eine Frage raus, die uns die Christina beim letzten Podcast an euch gestellt hat, ohne zu wissen, dass ihr hier sitzt.
Ach, wirklich?
Ja,
da bin ich immer gespannt.
Also sollte man vielleicht erwähnen, genau, das ist so ein Ding bei uns bei Chaos und Kekse. Der letzte Gast stellt für den nächsten Gast eine Frage. Ach, cool. Also ihr dürft euch dann auch schon mal eine Frage
Und wissen
später.
Nicht, wer der Gast
ihr
ist.
Ihr wisst nicht, wer der nächste Gast ist. Okay. Aber ich kann euch verraten, wir zeichnen das auch hier in der Alpenrose schon morgen auf. Es ist einer unserer Gäste, die hier nur
so herumschwirrt. Heute Abend ja mal gucken.
Schwirrt.
Wer könnte der nächste Gast sein?
Haltet Augen und Ohren offen.
Das ist ja lustig.
Das Schlimmste oder Schwerste, was dir in deinem Leben passiert ist und was hast du daraus gelernt?
Das ist kein Witz. Genau diese Frage hatte ich eben auch auf den Lippen für den Gast morgen. Genau die exakt die gleiche Frage. Ich habe gerade Gänsehaut.
Wie gibt's das?
Das hätte ich, um ehrlich zu sein, auch gefragt. Vielleicht anders, weil durch meine Coachings entdecke ich zum Beispiel immer wieder, dass wirklich jeder irgendein Päckchen trägt. Ja. Also egal, wie schwer das ist, wie groß es ist, aber jeder hat eins. Und ich hatte zum Beispiel vor 2 Jahren eine ziemlich beschissene Schulterverletzung und seither ist die Schulter einfach nicht mehr so, wie sie sein sollte. Und oftmals denke ich immer, oh, warum ich und so. Aber im Prinzip, jeder hat irgendwie was und es geht darum, damit klarzukommen, zurechtzukommen und das Bestmöglichste draus zu machen und vielleicht sogar daraus zu lernen, was will mir das mitgeben ins gesamte restliche Leben. Und deshalb finde ich so eine Frage immer toll. Aber jetzt beantworte mal die Frage.
Oh, das ist gar nicht einfach, weil ich bin jemand, der immer nach vorne guckt und so negative Dinge auch gerne verdrängt. Es gab schon ein paar Sachen. Mein Vater ist vor 6 Jahren an Krebs gestorben. Das war schon heftig, weil ich auch der Letzte war, der mit ihm gesprochen hat. Im Alter von, wie alt war ich da, 22, ist ein sehr guter Freund ebenfalls an Krebs gestorben, viel zu früh. Das hat mich auch sehr mitgenommen. Es gab aber auch berufliche Tiefschläge, wie zum Beispiel, ich hatte 10 Jahre Management. Wir haben viel Gutes geschaffen zusammen, aber das waren keine Profis in diesem Management. Und ich erinnere mich immer wieder dran, dass ich mit eigenem hart verdientem Geld, also ich habe da 10 Jahre lang überhaupt nichts verdient, ich habe nur in die Firma reingegeben. Ich musste 3-mal die Firma mit meinem Privatgeld vor der Insolvenz retten. Also das sind solche Dinge, wo man dann, und da bin ich beim ersten Mal, da war die Sarina, ich glaube 1 oder 2 Jahre alt. Und da konnte ich viele Nächte nicht ruhig schlafen, weil ich nicht wusste, wie das alles weitergeht. Das waren verschiedene, aber so einen extremen Tiefschlag, auf den ich wieder so rauskämpfen musste, das hatte ich jetzt bisher noch nicht. Und
Aber auf die Frage, was war denn jetzt von den drei Sachen das Schlimmste, woraus du...
Schwierig, das war, man kann Insolvenz nicht mit dem Tod seines Vaters vergleichen, weil das völlig unterschiedliche Baustellen sind. Es gibt schon öfters Momente, wo ich dann drüber nachdenke mit meinem Vater, weil ich habe jetzt auch gebaut und es war so ein Ding bei uns, er hat auch ein großes Haus gebaut und es hat er sich wahnsinnig hart erarbeitet und ich hätte ihn super, super gerne auch bei meinem Hausbau mit dabei gehabt. Da denke ich häufig drüber nach.
Also und ihn noch viel gefragt, gell?
Ja. Und er wäre bestimmt auch sehr, sehr stolz auf mich gewesen. Ich denke, das war schon das, was mich langfristig auch immer wieder beschäftigt. Ja. Ja, ich hatte keine wahnsinnig tiefe Bindung zu meinem Vater, muss ich auch sagen. Er war ein super lieber Kerl, aber der kommt aus einer Familie mit 10 Geschwistern, aus der Armut raus. Er war der, der im Sommer durcharbeiten musste auf dem Bauernhof, wo seine ganzen Freunde von der Schule im Schwimmbad waren. Ein Arbeitstier ohne Ende, da erkenne ich mich auch wieder, weil ich bin auch so ein typisches Arbeitstier und schaffe jetzt zum ersten Mal mit 50, was ich mir vorgenommen hatte, ein bisschen mehr Ruhe in den Alltag reinzubringen. Deswegen gibt's ja keine tiefe emotionale Bindung, aber er diente mir immer irgendwo als Vorbild. Und ich habe mir einiges von ihm abgeguckt, auf jeden Fall, ja. Und deswegen, wenn dann so ein Mensch durch eine Krankheit, die mit Gesundheit zu tun hat, aus dem Leben gerissen wird, dann ist das schon hart. Man muss aber auch sagen, dass mein Vater sich auch nie wirklich um seine Gesundheit gekümmert hat. Also, das war schon irgendwie, dass er irgendwann mal im Alter unter irgendwas leiden könnte. Die Chance war sehr, sehr hoch, sage ich mal.
Ja. Habt ihr eine Frage spontan für den nächsten Gast?
Wir machen es umgekehrt. Gibt es irgendwas für den nächsten Gast, worauf er oder sie besonders stolz war? Das ist meine Frage.
Oh, das passt super zum nächsten Gast.
Ohne zu wissen, cool. Wer es ist.
Ja. Mega.
Spannend, da freue ich mich schon drauf.
Ich mich auch.
Auf die Episode, dann, um die Frage reinzuholen.
Gibt es bei dir noch irgendein super negatives Erlebnis oder war es das mit der Schulter?
Nein, bei mir war das damals das mit dem Hund.
Ah ja, klar, natürlich.
Als ich, deshalb habe ich manchmal, wenn ich so Vorahnungen habe, dann sagt er immer, ich denke zu negativ, aber ich hatte damals, waren wir mit einer Gruppe in der Ausbildung unterwegs und der Ausbilder selber hat einen kleinen Jack Russell und der lief ohne Leine an der Straße und der war immer lieb und lief immer an der Seite und ich hatte eine ganz komische Vision, dass der auf die Straße rennt und habe gesagt, willst du den nicht lieber anleihen? Und dann sagte er, nee, das passt schon. Und dann kam ein Auto. Und das hat mich ziemlich...
In dem Moment.
Ja. Mhm. Und dann wurde der halt überfahren und lebte noch eine halbe Stunde mit schwersten inneren Blutungen. Und das hat mich ganz schön weggerissen, runtergerissen, runtergezogen. Weil natürlich auch immer der Gedanke da war, den ich vorher hatte. Und wenn jetzt irgendwas mal war mit den Kindern oder etc., das, ja, manchmal... hat er mal gesagt, du, ich bin Helikoptermutter und ne, ich denke zu viel negativ. Aber das sind dann immer so Sachen, die bleiben dann halt hängen. Und wenn man dann so einen Gedanken hat, dann will man versuchen, den
und man soll auch trotzdem ab und zu aufs Bauchgefühl hören, gell? Wenn du merkst, irgendwie ja, ist es gerade zu gefährlich. Da
ist ein schmaler Grat.
Ja.
Bauch und Kopf,
ja.
Die müssen immer gut in der Verbindung sein. Ja. Genau.
Wow.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Super.
Ist es schon soweit?
Ja.
Ja.
Meine Uhr sagt, dass es bald wieder Abendessen gibt. Ja.
Schon Essenszeit, ich freue mich drauf.
Essenszeit. Ja. Das vierte Mal heute. Hier.
Echt? Das vierte Mal schon?
Also es gibt ja bei in der Alpenrose, glaube ich, viermal am Tag.
Ja, Frühstück, Mittag, ja. Snackbar.
Genau.
Also man kann sich durchfordern.
Also permanent. könntest 24/7 fast essen. Genau. Ja, stimmt. Obstkorb gibt's immer.
Und die beiden müssen ja noch den Gast von morgen suchen und erraten.
Ja, genau.
Also gibt noch ein bisschen was zu tun heute Abend.
Ja, da bin ich ja
gespannt. Gibt's einen Hinweis? Sportlerin, Sportler, Schauspieler, Musiker.
Ach, das kann ich nicht
eine
verraten.
Eine Person, zwei
nicht
Personen.
Mal das?
Aber ich glaube... Sie mag Sport auch nicht so gerne wie ich.
Also keine
Obwohl,
Sportlerin.
Ich muss jetzt also dazu sagen, alles, was ihr gerade gesagt habt, macht total Sinn und ich glaube, man sollte und wie ihr schon richtig gesagt habt, den Sport viel, viel mehr in den Alltag integrieren. Und
aber langsam.
Aber langsam,
genau. Also du kannst mich gerne kontaktieren, falls du das möchtest.
Vielen
Dann
Dank.
Sprechen wir mal via online über,
vielen, vielen
über
Dank.
Google Meet.
Ich glaube, bei dir war es die Kniebeuge, die ist so ein bisschen Klassiker, so als Einzelübung, um vielleicht auch mal
ja,
mal zu starten.
Ja, Kniebeuge ist natürlich,
ne?
Auch die Königin der Übung,
ja.
Weil die Kniebeuge brauchst du dein ganzes Leben. Aha. Dein ganzes Leben.
Das geben wir noch
musst
mit
du in die
unserer
Knie
Community
runter
hier.
Wieder hochkommen. Und solange du eine tiefe Kniebeuge schaffst, hast du immer eine Grundkraft in dem Bein. Ist und wenn du Grundkraft im Bein hast, kannst du laufen. Stark. Wenn du laufen kannst, dann bist du fit.
Ein echter Klassiker, die Kniebeuge.
Ja.
Alles
eine
klar.
Der besten Übungen ist
Burpee. Machen wir heute nur 20
Burpee.
Kniebeugen.
Liegestütz, Strecksprung.
Das ist mein Einstieg immer. Burpee.
Ja,
das ist Burpee. Und danach sage ich dann auch, wie du vorher meintest, jetzt habe ich schon was gemacht, jetzt kann ich aufhören oder weitermachen.
Und dann noch im Tabata-Style, kennst du wahrscheinlich auch, oder?
Das habe ich gelesen bei dir, aber...
Hast du es auf Insta gesehen, weil da gibt es gerade ein Reel, da war ich mal auf der Bühne
richtig,
in München. Ja, das mit den 8x20.
Aber der Rest hier hat es noch nicht gesehen, ist wahrscheinlich. Da kommen wir kurz drauf zu sprechen, Tabata.
Tabata, eigentlich kommt es aus dem Ausdauerbereich von Izumi Tabata. Und er hat herausgefunden, dass man mit einem wahnsinnig kurzen Aufwand von insgesamt 3 Minuten 50 Sekunden, dass man ausdauermäßig mehr erreichen kann als mit 5x60 Minuten pro Woche. Das ist unglaublich. Mhm. Ich habe das adaptiert auf das Thema Krafttraining, das geht auch und das Prinzip ist einfach. Man belastet mit einer einzigen Übung, zum Beispiel eben Kniebeuge, macht man 20 Sekunden, so viele wie gehen bei möglichst sauberer Technik und dann hat man nur 10 Sekunden Pause. Und diese 20, 10, diese 30 Sekunden macht man 8-mal hintereinander. Mhm. Die letzten 10 Sekunden sind schon vorbei. Deswegen in Summe 3 Minuten 50 Sekunden. Und das Gute ist eben, dass es die ersten 2 Sätze ist es okay. Ja, dann, das funktioniert. Easy. Ab 3 wird's anstrengend. Ab 4 sehr anstrengend. Ab 5 brutal. Ab 6 ich kann nicht mehr. Ab 7 ich will nicht mehr. Und am 8, ab Satz 8 ich sehe an Licht am Ende des Tunnels. Winkt da meine Urgroßmutter. Also, da muss ich eben da sein, weil der Puls, der schaukelt sich ja nach oben, weil die Pausen so kurz sind. Und ich habe da 2 Monate mit diesem Konzept trainiert. Insgesamt 4-mal pro Woche 2 Cardios und ich muss sagen, da gibt's auch ein YouTube-Video sogar dazu. Das habe ich zu meinem 50. Geburtstag gemacht und ich war da in der Form meines Lebens, würde ich sagen. Also das ist wirklich ein unfassbar effektives Training, was sehr wenig Zeit braucht. Und man kann es mit verschiedenen Übungen machen. Mhm. Man muss ein paar Übungen dafür haben, weil es geht nicht mit allen.
Und es gibt unzählige Apps, die man sich runterladen kann.
Ja, die eben dann diesen Takt vorgeben.
Und das Tolle ist jetzt gerade für Frauen, finde ich das auch super. Man sucht sich halt wirklich 3 oder 4 Übungen aus, gibt diese Tabata-Einheit ein mit diesen 4 Übungen und hat ausgerechnet auf diesem Timer seine Zeit stehen. Das heißt, da steht ja meistens bei 4, 5 Übungen sind es so um die 20 Minuten, ne?
Naja, wenn man Pause zwischendurch macht, ansonsten sind es 15 Minuten und 20 Sekunden.
Genau, aber das,
wenn das durchzieht,
also das kann
ich
auch
nicht.
Nur empfehlen, gerade wer mit dem Sport jetzt anfängt und erstmal versuchen möchte, das in seinen Alltag zu integrieren, weil damit bist du halt wirklich ganz gezielt auf 20 Minuten maximal.
Stark. Ja, vielen Dank für die Handlungsempfehlung noch zum Schluss. Super.
Ab ins Fitnessstudio.
Nein, ab zum Abendessen.
Ab zum Abendessen.
Also, danke, super sympathisch, ihr zwei. Macht weiter so tolle
Podcasts.
Es macht echt, hat uns Spaß gemacht.
Danke.
Danke euch auch, dass ihr dabei wart.
Sehr gerne.
Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Macht's gut.
Danke,
tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Chaos und Kekse, der Familux-Podcast.